Wir melken 450 Kühe. Das ist ja schrecklich. Und das ist ja Massentierhaltung. Und ich weiß nicht, was alles. Und wenn sie dann auf den Betrieb kommen und ich laufe mit diesen Leuten durch den Kuhstall, dann sagen die, oh, was eine Ruhe. Wie gut geht's den Kühen? Ein Teil ist dann auch auf der Weide im Sommer. Die liegen in ihren Boxen und freuen sich und kauen wieder und sind total gechillt und entspannt. Wenn sie es wirklich live sehen und dann auch eine Erklärung dazu kriegen, dann verstehen sie es eigentlich. Aber das ist halt irgendwann unterwegs mal, ja, das ist halt dieser Abstand, wo wir es halt verpennt haben, die Leute wirklich mitzunehmen, ne? Prominentes Beispiel oder was ich immer so im Hinterkopf habe, sind die Legebatterien, die nach Polen verkauft worden sind, und da werden jetzt unsere Konsumeier für die Nudelfabriken produziert. Unsere alten Legebatterien stehen jetzt da. Die deutschen Schweineaufstallungen, die alten, die gehen jetzt runter nach Spanien. In Spanien werden Sauen so gehalten wie hier bei uns vor 10, 20 Jahren. Dabei hat Spanien gar nicht das Vorteil, um diese ganzen Schweine satt zu kriegen. Das heißt, wir kamen dann auch wieder Getreide von hier nach Spanien, um da die Schweine überhaupt zu füttern. Einfach nur, weil die Haltungsregeln komplett andere sind. Und das ist sowas, was meiner Meinung nach eigentlich gar nicht geht. Das wäre das Erste, was man eigentlich anpassen müsste, dass wir dann zumindest in Europa gleiche Standards haben.
Die Bestände gehen rapide ein. Also wir haben wahnsinnige Rückgänge an Tierzahlen und auch an Betrieben, gerade im tierhaltenden Bereich. Das ist ja ein Alarmzeichen. Wenn genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass in Zukunft dann in den Regalen nur noch das Fleisch aus dem Ausland liegt. Aktuelles Beispiel sind ja die jungen Leute, die sich da auf die Straße kleben. Das sind ja echt nicht viele. Die ganze Republik redet darüber. Dabei ist das doch wirklich so egal, weil die Masse der jungen Leute sind das nicht. Die Masse der jungen Leute geht jeden Tag in die Schule oder zum Studium und will was aus ihrem Leben machen und will einen Beitrag dazu leisten, die Welt auch ein bisschen besser zu machen durch ihr Engagement, ihren Einsatz oder das, was sie lernen. Und da wird dann so getan, als sei das wirklich der Status, der Ankerpunkt quo, dass es irgendwie jetzt nicht weitergeht und die letzte Generation angebrochen sei. Das ist ja nicht so. Also ich glaube auf jeden Fall an diese Weltuntergangsszenarien nicht.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Zukunftsmusik heute mit Thomas Andresen, ganz oben aus Schleswig-Holstein vom Hof Baslund. Ein ganz besonderer Podcast, den ich als Abgeordneter, als ich relativ frisch in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, so ziemlich als erstes kennengelernt habe. Und der Grund dafür war der, dass ich mit meinem Team essen war in einem der Restaurants des Deutschen Bundestages und mich als Landwirtin fürchterlich darüber geärgert habe, dass auf der Speisekarte kein einziges deutsches Stück Fleisch zu finden war. Und das hat mich damals so geärgert, dass ich das gepostet habe. Und Thomas Andresen hat das damals im Internet bei Facebook gefunden und geteilt. Und Thomas war damals schon ein viraler Hit unter den Bauern, was ich natürlich nicht wissen konnte. Und dann ging die Speisekarte des Deutschen Bundestages viral. Thomas hatte zahlreiche Interviews und Pressetermine dazu. Und ich glaube, damals ging es bei dir auch so richtig los, dass du dich für Politik interessiert hast und eingebracht hast. Deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder reden. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Habe ich das so richtig dargestellt? Wie war das damals für dich?
Ja, so ungefähr war das. Also ich habe mich über das, worüber du dich geärgert hast, nachher genauso geärgert, glaube ich, wie du. Und habe das Thema dann aufgegriffen und mich dazu geäußert in Videoform. Und das ging schon ziemlich durch die Decke. Ja, also für Politik interessiert habe ich mich auch vorher. Ich meine, Politik betrifft uns ja in allen Lebenslagen und Situationen. Aber das war so ein Punkt, wo ich so dachte, meine Güte, wie weit weg von der Realität sind diese Menschen da in Berlin überhaupt, dass sowas sein kann.
Und jetzt ist ja irgendwie ziemlich viel passiert seitdem. Wir sind jetzt knapp 5 Jahre weiter. Ich habe eben nochmal geguckt. Also wir sind knapp 5 Jahre weiter. Und worüber wir uns ja im Kern so geärgert haben, ist ja einfach, dass wir als Landwirte so wahnsinnig viel Arbeit mit der Erzeugung von Produkten haben und die Wertschätzung und auch das Verständnis dafür offensichtlich in der Gesellschaft doch nicht so groß ist, wie wir es eigentlich glauben, verdient zu hätten als Erzeuger. Und dass man dann noch nicht mal im da, wo Politik gemacht wird für unser eigenes Land, den Wert dieser Lebensmittel erkennt und tatsächlich auch anbietet. Das hat auch ein bisschen zu Umdenken geführt, zumindest mal in den Kantine des Deutschen Bundestages. Das ist auch relativ witzig, ich werde heute noch manchmal drauf angesprochen. Aber insgesamt stehen wir ja jetzt wieder an einem neuen Punkt. Zwischendurch war ja eine relativ schlimme Zeit, die Pandemie, wo ja dann wieder Wertschätzung auf einmal groß geschrieben wurde, war auf jeden Fall mein Eindruck, wo auch viel mehr Leute nochmal regional eingekauft haben. Und jetzt dreht sich das natürlich inflationsbedingt wieder ein bisschen in die andere Richtung. Die Menschen gucken wieder mehr nach jedem Euro und Lidl und Aldi haben Hochkonjunktur. Wie erlebst du das?
Ja, ähnlich wie du das gerade erklärt hast. Also während der Pandemie tatsächlich, da lief bei uns im Betrieb auch die Direktvermarktung eigentlich relativ gut. Und mit dem Kriegsbeginn in die Ukraine oder in der Ukraine haben wir tatsächlich die Direktvermarktung von einem Tag auf den nächsten komplett eingestellt. Also wir konnten wirklich merken, ab diesem Moment, ab dem Angriff von Russland, war bei uns direktvermarktungsmäßig total tote Hose. Wir haben vorher Fleisch vermarktet selber und Eier machen wir auch noch, das geht relativ gut, so Freilandeier aus dem Hühnermobil, das ist toll, das können die Leute sehen, das finden die super, aber beim Fleisch gucken sie halt schon wieder echt aufs Geld, ne? Aber letzten Endes, du kannst es ja keinem verdenken, ne, dass die Leute aufs Geld gucken, die müssen halt auch alle irgendwo sehen, wo sie abbleiben und dann ist Lebensmittel ja eine Möglichkeit, wo sie sparen können und umso wichtiger ist es für uns dann eigentlich, dass wir auch wirklich in einen realen Wettbewerb zu ausländischen Betrieben oder ausländischen Lieferanten treten können und nicht da mit deutlich höheren Auflagen überzogen werden als die, weil dann können wir uns nicht messen. Also wir können mit dem, wie wir es im Moment haben, keinen Krieg gewinnen, aber sind wir für absolut abgeschlagen gegenüber Mitbewerbern aus, ja, teilweise sogar in der EU, ne? Das ist ein echtes Problem.
Das ist ein echtes Problem. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Debatte. Du stehst mitten im Leben, du bist Landwirt, bewirtschaftest einen eigenen Hof. Ihr habt einen Hof mit einer relativ großen Geschichte, gell? 1911 gegründet, hat man mir aufgeschrieben. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert in der Landwirtschaft. Seitdem ist auch wahnsinnig viel Entwicklung in der Landwirtschaft passiert. Mein Landwirt hat damals so seine eigene Familie und vielleicht noch die Nachbarschaft ernährt oder den Pastor im Dorf, es mal zu überspitzen. Und heute ernährt ein Landwirt 160, 180 Menschen im Schnitt, was ja bedeutet, dass manche auch viel mehr schaffen, andere weniger. Das ist ja das unterschiedliche landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmodell, was einfach auch in einem Land wie Deutschland, das so viele unterschiedliche Landschaften hat, auch ist. Und die Frage ist ja, sind all diese Entwicklungen überhaupt, sind die überhaupt angekommen in der Bevölkerung? Und ich glaube, nein. Ich glaube, wir haben irgendwo an einem Schritt als Landwirtschaft uns einfach immer weiterentwickelt, weil wir es mussten, weil Arbeitskräfte schon sehr früh gefehlt haben oder umgekehrt auch die Theorie trägt, dass überhaupt erst durch den technologischen Fortschritt in der Landwirtschaft Arbeitskräfte auch für die Industrie in so großem Maße freigesetzt werden konnten, dass das Wirtschaftswunder in Deutschland möglich war. Ja. Und man hat sich weiterentwickelt und bewirtschaftet heute im Prinzip mit 1 bis 2 erwachsenen Arbeitskräften plus ein paar engagierte Altenteiler und Kinder, so wie das in der Landwirtschaft ist, halt Familienbetrieb noch ganz oft, Betriebsgrößen, die früher auch undenkbar waren, einfach weil Technik da ist, weil Digitalisierung da ist und vieles mehr. Und mein Eindruck ist, dass das viele Menschen überhaupt nicht wissen, beziehungsweise auch Angst vor dieser Größe und auch so ein bisschen Unverständnis dafür haben, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Mensch so viel Leistung erbringen kann. Ja. Das fällt mir immer auf, wenn ich hier in Berlin unterwegs bin. Und auf der anderen Seite ist das ja ein Riesengewinn auch für die Gesellschaft, dass wir überhaupt auf so einem hohen Standard Lebensmittel produzieren können. Was haben wir falsch gemacht?
Also die Branche an sich hat irgendwann unterwegs vergessen, die Verbraucher mitzunehmen, den Verbrauchern zu zeigen, wie wir arbeiten. Und ab einem bestimmten Punkt hat man dann auch gedacht, dass da die Art, wie wir produzieren, vielleicht auch nicht das ist, was der Verbraucher sehen möchte. Ne? Das ist dann immer die Kuh auf der grünen Wiese oder auf der Alm, die dann auf der Milchpackung abgedruckt ist. Und die Realität, die ziehen sich da dann doch teilweise ziemlich auseinander. Und ich glaube, da ist in der Branche bei vielen so, ja, die moderne Landwirtschaft ist das will der Kunde nicht sehen, das soll der nicht sehen, da schotten wir uns jetzt mal so ein bisschen von ab. Und das war eigentlich genau der falsche Weg, weil wenn man den Leuten erklärt, warum wir arbeiten und wie wir arbeiten und warum diese Entwicklung so stattgefunden hat, wie sie eben gewesen ist, dann verstehen sie es auch. Und dann ist meine Erfahrung, dass viele Kundinnen und Kunden das auch gut finden, wie wir das machen. Also die, wenn ich mit Leuten spreche oder schreibe über Social Media, dann sind viele, die so sagen, oh, bei der Betriebsgröße, wir melken 450 Kühe, das ist ja schrecklich und das ist ja Massentierhaltung und ich weiß nicht was alles. Und wenn sie dann auf den Betrieb kommen und ich laufe mit diesen Leuten durch den Kuhstall, dann sagen die, oh, was eine Ruhe. Wie gut geht's den Kühen? Ein Teil ist dann auch auf der Weide im Sommer. Die liegen in ihren Boxen und freuen sich und kauen wieder und sind total gechillt und entspannt. Wenn sie es wirklich live sehen und dann auch eine Erklärung dazu kriegen, dann verstehen sie es eigentlich. Aber das ist halt irgendwann unterwegs mal, ja, das ist halt dieser Abstand, wo wir es halt verpennt haben, die Leute wirklich mitzunehmen, ne? Und diese Entwicklung zu erklären.
Ja, das ist ja Teil deines Antriebs, glaube ich. So verstehe ich das auf jeden Fall, wenn ich deine Videos auch sehe und du aus dem Kuhstall deine Videos aufnimmst und den Leuten einfach erklärst, wie es dir geht. Also du machst das ja auch sehr persönlich. Ja. Und B, auch was du eigentlich da machst, gell? Also man hat ja gute und man hat schlechte Tage. Man hat als Landwirt vor allen Dingen, wenn man so wie du Kühe hält, auch sehr lange Tage. Ich weiß davon, was ich rede, weil ich ja früher auch Kühe gehalten habe. Und man macht das ja wahnsinnig gern, weil es gibt ja nichts Schöneres, wie mit Tieren zu arbeiten. Also es
genau.
Ist mir auf jeden Fall immer so gegangen. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem sehr anstrengend, weil es einfach lange Tage sind und immer mal auch nachts wieder was ist. Und es ist einem ja aber auch nicht zu viel. Also man beklagt sich ja nicht über das Leben, das man sich selbst ausgesucht hat. Nee, aber was dann schon hart ist, und so habe ich das immer empfunden, würde mich mal interessieren, ob es dir auch so geht, ist dann, wenn man die Zeitung aufschlägt oder abends spät reinkommt und das Fernseher anschaltet und dann einfach so eine völlig falsche Darstellung von der eigenen Leistung wiedergespiegelt bekommt. Wenn dann wirklich die paar schwarzen Schafe, die es in jeder Branche gibt, die es auch in der Landwirtschaft gibt, herausgepickt werden und als der Status quo in der Landwirtschaft dargestellt werden, wo man sich selbst ja so wahnsinnig viel Mühe dann auch eigentlich macht und keiner macht alles perfekt, aber es ist doch relativ viel richtig gelaufen, wenn man durch so einen Stall geht oder wenn man dich in deinem Stall sehen steht und sieht, wie gut es den Tieren da auch geht. Die können sich frei bewegen, die können entscheiden, wann sie zum Fressen gehen, die können sich entscheiden, wann sie sich hinlegen und die haben immer genügend Futter und sehen gesund aus, haben ein glänzendes Fell, haben keine Krankheiten an den Klauen. Du erklärst es ja auch, was du da alles tust und geht dir das auch so? Dass diese Darstellung ist, was einen da so auch bewegt, dann öffentlich zu werden und einfach auch so einen Social Media Kanal zu betreiben, wie du das tust.
Also man gewöhnt sich ja irgendwann, hätte ich jetzt fast gesagt, an diese Darstellungsweise in den, man sagt immer so schnell, in den Medien. Die Medien gibt's ja nicht. Also es gibt ja auch total tolle Formate und total tolle Darstellungen über Landwirtschaft in den Medien. Mir ist jetzt ein Fall, der ja wirklich bundesweit für Furore gesorgt hat, so im Kopf geblieben. Das war letztes Jahr im November, als Hannes Jenicke bei 3 nach 9 eingeladen wurde und gesagt hat, alle Kälber kommen in Container und alle sterben und Milchviehhaltung wäre das Schlimmste überhaupt. Also wirklich mit Lügen gearbeitet hat, um sein Buch zu verkaufen. Das ist so hängen geblieben und das tut dann wirklich weh. Also diese Beiträge über schwarze Schafe, das kann ich differenzieren, weil ich weiß, dass nicht alle Betriebe so sind. Auch wenn es dann manchmal bei Report irgendwas im ersten so dargestellt wird, als wäre das der Standard, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Und es geht ja dann auch immer bei diesen Beiträgen nur um diesen einen Betrieb, den man da dann jetzt gerade mit versteckten Kameras oder was weiß ich was gefilmt hat. Aber wenn da wirklich diese schwarzen Schafe hervorgekramt werden und dann so wie von Hannes Jenicke so über alles pauschal drüber gelegt werden und dann gesagt wird, das ist überall so und das ist alles Quälerei und das nur, damit er alleine sein Buch besser verkaufen kann, dann ärgere ich mich. Also das ist dann auch was, wo mir dann wirklich die Hutschnur hochgeht. Alles andere, da gewöhnt man sich mit der Zeit und klar ist das der Antrieb, warum man das macht, damit man eben auch einen Gegenpol bieten kann und bilden kann zu diesen Darstellungen der schwarzen Schafe, dass wir eben zeigen können, guck mal hier, das ist nicht der Standard, sondern das hier ist der Standard. Das ist ein moderner Milchviehbetrieb. Oder auch das gilt für Schweine, Ackerbau, Geflügel natürlich genauso. Und diese moderne Landwirtschaft, wie wir sie jetzt hier haben, die ermöglicht es, dass so viele Menschen urban in der Stadt leben können und sich eben nicht selber um die Beschaffung ihrer Lebensmittel kümmern können. Das ist ja ein Verdienst der modernen Landwirtschaft, nichts anderes. Also nur weil die Landwirtschaft so effektiv geworden ist, können heute so viele Menschen in der Stadt leben und müssen sich halt nicht um die Produktion von Lebensmitteln, um Ackerbau und Viehzucht kümmern, ne?
Und können sich darauf verlassen, dass genug Lebensmittel auch da sind, ja, die eben unter hohen Standards auch produziert wurden. Wir haben ja sehr strenge Gesetze, das darf man nicht vergessen. Wir haben eine europäische Agrarpolitik, die den Rahmen vorgibt und haben uns als Bundesland Deutschland auch nie schwer damit getan, da noch was draufzusatteln. Um es mal ein bisschen lustig zu formulieren, weil es überhaupt nicht lustig ist, sondern tatsächlich ja auch eine hohe Kostenbelastung oft auf die Betriebe ausübt. Das hast du ganz eben erwähnt, ne? Einen realen Wettbewerb innerhalb der EU gibt es nicht, obwohl wir eine gemeinsame europäische Agrarpolitik haben. Das fängt bei der Besteuerung von Diesel an. Und wo unsere französischen Nachbarn bis heute Ausnahmen haben, die hier schon seit Jahrzehnten undenkbar sind und dadurch auch Wettbewerbsvorteile haben. Wir haben es bei der Debatte um Pflanzenschutzmittel bei Neonicotinoiden gesehen, dass die bei uns dann auf einmal komplett verboten waren. Das ist ein Pflanzenschutzmittel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, mit dem man das Saatgut beizt, also das Saatgut selbst quasi behandelt, es dann in den Boden abliegt, sodass es von nicht befallen wird. Und die europäischen Nachbarn sind da andere Wege gegangen, haben es einfach dann lokal für ihre Länder zugelassen. Und wir hatten dann enorme Kosten, weil wir natürlich den Grund, warum man das macht, nämlich den Befall, trotzdem nachher bekämpfen musste und mehrfach über die Flächen fahren musste und dann ganz, ganz hohe Kosten hatte. Weil jede Überfahrt über eine Fläche, wo man eine Pflanze behandeln muss, kostet halt Geld. Und das muss man am Ende bezahlen, aber wir verkaufen alle unser Getreide unter den gleichen europäischen oder auch globalen Marktbedingungen zu Weltmarktpreisen. Und dann ist das natürlich sehr schwierig für Landwirte, hier auch in einem realen Wettbewerb zu stehen. Und warum haben wir trotzdem noch eine Landwirtschaft in Deutschland? Das frage ich mich wirklich manchmal. Wie konnten Landwirte das überhaupt schaffen, bis hierhin zu bestehen? Sie sind halt einfach wahnsinnig gut ausgebildet und gut. Das ist die Erklärung für mich dafür. Oder hast du noch eine andere?
Ne, genau. Also das ist sowas, was unser ehemaliger Bauernpräsident früher immer gesagt hat. Also die Bauern, die jetzt noch da sind, die haben ja irgendwas richtig gemacht. Also, aber ja, eigentlich ist es auch fast ein bisschen zu pauschal. Also ja, es ist jeden Tag wieder ein Kampf. Es ist jeden Tag ein sich selbst hinterfragen, was kann ich vielleicht noch ändern, was kann ich besser machen, wo kann ich mich anpassen? Und dann hörst du eben die Sarah Wiener im Europaparlament, die dann sagt, ja, nö, jetzt will ich nicht 50% Pflanzenschutzreduktion, sondern jetzt will ich 80%. Und denkst du, ja, wo soll das hinführen? Wann ist da irgendwann mal Schluss? Ursula von der Leyen tut nichts. Sie überlässt alles dem Herrn Timmermans, der ja nun ausgewiesener Gegner der Landwirtschaft ist. Zumindest würde ich ihn so empfinden, oder empfinde ich ihn, ich als Bauer ihn so, in dem, wie er redet und wie er handelt. Und ja, da denkst du schon manchmal so, wozu noch, ne? Wenn unsere prominentes Beispiel oder was ich immer so im Hinterkopf habe, sind die Legebatterien, die nach Polen verkauft worden sind, und da werden jetzt unsere Konsumeier für die Nudelfabriken produziert. Unsere alten Legebatterien stehen jetzt da. Die deutschen Schweineaufstallungen, die alten, die gehen jetzt runter nach Spanien. In Spanien werden Sauen so gehalten wie hier bei uns vor 10, 20 Jahren. Dabei hat Spanien gar nicht das Vorteil, um diese ganzen Schweine satt zu kriegen. Das heißt, wir kamen dann auch wieder Getreide von hier nach Spanien, um da die Schweine überhaupt zu füttern. Einfach nur, weil die Haltungsregeln komplett andere sind. Und das ist sowas, was meiner Meinung nach eigentlich gar nicht geht. Das wäre das Erste, was man eigentlich anpassen müsste, dass wir dann zumindest in Europa gleiche Standards haben. Wenn ich es schon nicht für Südamerika beim Rindfleisch oder so einhalten kann, aber zumindest innerhalb von Europa. Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich immer das Gefühl bei den Politikern.
Ich tue mich immer schwer mit pauschal die Politiker.
Ja, weiß ich.
genauso wie es den Landwirt nicht gibt, gibt es nicht den Politiker oder die Politik. Da macht man sich halt so einfach mit. Deshalb ist es auch gut, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, diese Politik, die da gerade auch auf europäischer Ebene gemacht wird, in vielen Bereichen, aber auch im Bereich der Landwirtschaft, die ist völlig weltfremd. Und mein Eindruck ist, wenn man das so weitermacht, machen halt auch einfach immer weniger Leute mit. Und das ist ja einfach etwas, was wir in der Landwirtschaft jetzt seit Jahren merken. Wir haben ja keinen normalen Strukturwandel mehr. Es ist ja normal, dass in jeder Generation ein paar Betriebe weggefallen sind, einfach weil die Nachfolger, die jungen Leute auf den Höfen gesagt haben, ihren Eltern, wir möchten diesen Betrieb nicht weiterführen. Der ist entweder nicht groß genug oder nicht produktiv genug. Deshalb geben wir ihn auf und gehen außerhalb der Landwirtschaft arbeiten. Und diese Betriebe wurden dann von anderen aktiven Landwirten übernommen. Das war die Entwicklung der Betriebe, auch der Grund dafür, dass die Betriebe gewachsen sind, die übrig geblieben sind. Diese Entwicklung, die hat sich ja rasant beschleunigt. Und manche reden ja dann schon heute von einem Strukturbruch, der in manchen Bereichen stattfindet. Ja. Und dieser Strukturbruch ist besonders bei den Schweinehaltern im Moment einfach da. Also diese absurden, weltfremden Debatten, die da manchmal geführt werden darüber, dass wir ja keine, dass wir nicht mehr Tierhaltung in Deutschland haben wollen, die ist völlig weltfremd, denn das Umgekehrte passiert hier gerade. Die Bestände gehen rapide ein. Also wir haben wahnsinnige Rückgänge an Tierzahlen und auch an Betrieben, gerade im tierhaltenden Bereich. Und das ist ja ein Alarmzeichen, wenn genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass in Zukunft dann in den Regalen nur noch das Fleisch aus dem Ausland liegt.
Ja.
Und ja, was kann man, also was ist die Antwort? Wo liegen die Chancen für die Zukunft, für die jungen Leute? Es gibt ja auch Chancen. Es gibt ja ganz neue Betriebsentwicklungen, auch im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung, im Bereich erneuerbare Energien und so. Da suchen ja auch Leute ihre Möglichkeiten, sich auch mit den Betrieben dann hinzuentwickeln. Aber ist das die Nische für die Masse?
Eine Nische für die Masse kann es ja so nicht geben. Also eine Nische ist immer nur witzig, solange ich da irgendwie möglichst alleine drin bin. Sonst ist es ja keine Nische mehr. Das habe ich mit meiner Fleischvermarktung gemerkt. Wir haben hier relativ viele Betriebe, die dann nachher drauf aufgesprungen sind in der Region. Und dann war es dann irgendwann auch gar nicht mehr so witzig wie zu Anfang, als ich das noch alleine hier in der Ecke gemacht habe. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, und das versuche ich auch in meinen Videos und im Social Media so ein bisschen, oder eigentlich, das ist eigentlich mit mein größter Antritt, bin nach wie vor der Meinung, dass Landwirtschaft der geilste Beruf ist, den es überhaupt gibt. Also ich könnte mir nichts anderes und nichts Schöneres vorstellen, als das zu machen, was ich jeden Tag mache. Auch wenn ich mittlerweile ja viel unterwegs bin, ehrenamtlich viel im Büro sitze und gar nicht mehr so viel auf dem Trecker oder an den Kühen arbeite, wie ich das eigentlich gerne möchte. Aber dieser Einsatz für den Berufsstand und für die Branche ist mir eben auch extrem wichtig. Deswegen engagiere ich mich dann auch im Bauernverband oder sonst irgendwas und bei Junglandwirten und versucht die halt dazu zu motivieren, diesen Job wahrzunehmen und anzunehmen. Allerdings haben wir hier, ich jetzt aus meiner Erfahrung als Ausbildungsbetrieb, wir haben zwar relativ stabile Ausbildungszahlen, das heißt, wir können viele junge Menschen überzeugen, in der Landwirtschaft zu arbeiten, die den Job cool finden und die Spaß dran haben. Aber von diesen Azubis, die wir ausbilden, sind nur noch ungefähr ein Drittel, glaube ich, vom Betrieb. Das zeigen uns die Zahlen an den Fachschulen, wo dann die Betriebsleiter ja eher hingehen. Die Azubis machen ihre Ausbildung und gehen dann in die Betriebe und werden dann angestellt. Und die tatsächlichen Betriebsleiter, also wir haben hier jetzt Schulstandorte in Schleswig-Holstein, die werden die nächsten Jahre zumachen, einfach weil nicht mehr genug Betriebsleiter da sind. Hier bei mir in der Nachbarschaft das gleiche Bild. Betriebsleiter alle irgendwo Mitte, Ende 50, kein Nachfolger. Also wir haben wirklich ein massives Problem mit den Hofnachfolgern, dass die einfach es nicht machen wollen. Und der Grund ist gar nicht mehr die Betriebsgröße oder die Betriebsstruktur, sondern einfach die Gängelei aus Brüssel, aus Berlin. Ich sage jetzt wieder die Gängelei der Politiker, ich weiß. Aber ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Da haben die, es ist wirklich die Frustration darüber, wie mit der Landwirtschaft umgegangen wird, die Leute davon abhält. Es ist nicht die Arbeit als solches und auch nicht die wirtschaftliche Situation, sondern es ist wirklich, die haben einfach auf das, was mit uns gemacht wird, keinen Bock mehr. Und das ist traurig und das tut weh. Und da versucht man natürlich dann neue Wege zu finden und ja, du sagtest, regenerative Energien ist ein Riesenthema. Für einige ist es das bestimmt, aber ist natürlich die Frage, wollen wir unsere landwirtschaftliche Kultur, landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft dann mit Freiflächenphotovoltaik zu kleistern. Bei uns war heute ein großer Artikel in der Zeitung, ein Biolandwirt aus Südschleswig-Holstein, der jetzt Flächen verloren hat an große PV-Parks. Der sitzt mit seinem Biobetrieb in der Niederung im Moorgebiet Und um ihn herum entsteht ein Freiflächen-PV-Park nach dem anderen. Und er kann da halt nicht gegen anstinken. Ne? Für Freiflächen-Solar werden Pachten gezahlt von irgendwo 2000 Euro. Das kann kein normaler Landwirt erwirtschaften.
Und zum Vergleich vielleicht mal, wo liegt ungefähr das Pachtniveau in Schleswig-Holstein?
Für Grünland liegen wir bei 400 bis 500 Euro, Ackerland 600 bis 1000, je nach Güte und Lage.
Also der 3- bis 5-fache Preis wird an.
Ja, genau.
Wird gezahlt für Photovoltaik. Und das kann kein Landwirt, in der Konkurrenz kann kein Landwirt stehen. Nur, dass man das auch mal einfach verdeutlicht, weil ja auch Menschen zuhören, die sich damit nicht jeden Tag beschäftigen.
Genau, also so
eine Wertschöpfung. Ja, das ist ein Riesenspannungsfeld.
Ja, ja. Und dann ich sage dann immer überspitzt, wir stehen jetzt irgendwann vor dem Wechsel. Früher waren wir relativ autonom, was Ernährung anging und haben dann Energie zugekauft. Jetzt sind wir demnächst dann autonom, was Energie angeht. Vielleicht, wahrscheinlich nicht mal das, aber dafür begeben wir uns bei den Lebensmitteln dann in Abhängigkeiten, die eigentlich so keiner haben möchte, glaube ich, so wie sich das da gerade abzeichnet. Also der Bruch, der beim Schweinefleisch passiert, das wird genau den gleichen Weg gehen wie bei den Eiern. Dass gerade das Konsumfleisch und dass das verarbeitet wird in Wurstwaren oder sowas, das kommt dann demnächst aus dem Ausland, aber wir sehen es dann halt nicht mehr. Ne? Dann ist es aus dem Augen, aus dem Sinn. Bei den Eiern war es genau das gleiche Spiel. Obst und Gemüse ist schon ganz lange so, weil da liegen wir bei einer Selbstversorgung, ich glaube, von 20-30%. Ja, wir lagern das, was wir einfach nicht sehen möchten, was wir für problematisch halten, das lagern wir dort aus. Und ja, vielleicht ist die Milchviehhaltung dann der nächste Punkt, dass man sagt, ja, nee, die Kühe werden von den Kälbern getrennt, das ist alles böse, das wollen wir nicht mehr sehen. Dann kommt unsere Milch dann eben aus Neuseeland, USA, Südamerika, wer weiß. Die versorgen uns dann mit Käse und Milchpulver irgendwann mal.
Das sind ja jetzt nicht so wahnsinnig rosige Perspektiven, die du malst, aber das ist auch so ein bisschen die Stimmung, die mir auch in allen Zuschriften wiedergespiegelt wird. Übrigens nicht nur aus der Landwirtschaft, das betrifft auch fast jeden mittelständigen Unternehmer
inzwischen. Also ich habe jetzt auch überspitzt, muss ich dazu sagen. Ich habe es ja bewusst überspitzt.
Das ist sehr legitim. Du versuchst die Stimmung darzustellen. Das ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist ja auch das, was der Sinn ist, ehrlich über die Situation so zu sprechen, wie sie sich im Moment auch darstellt. Und wie sich die Stimmung in der Landwirtschaft im Moment darstellt, es passt schon auch ungefähr zu dem, was du dargestellt hast. Es ist unterschiedlich, das muss man, glaube ich, ehrlicherweise dabei sagen, je nach Betriebszweigen. Ich glaube, wenn man einfach mal so ein Stimmungsranking machen sollte, dann ist es tatsächlich in der Schweinehaltung am schlechtesten, bei den Milchviehhaltern etwas optimistischer, weil wir sehr positive Preisentwicklungen auch im letzten Jahr hatten, wo die Milchviehhalter dann zum Glück auch durch Vorverträge zum Teil stark von profitieren konnten. Das relativiert sich jetzt aktuell wieder ein bisschen, weil ja auch durch die Inflation in allen Bereichen die Kosten für die Produktion wahnsinnig gestiegen sind und die Milchpreise schon wieder etwas nachgeben, wenn man die Trendcharts so sieht. Also es gleicht sich da wieder an. Bei den Ackerbauern ist die Situation genauso. Da war die Stimmung letztes Jahr eher sehr gut, einfach weil man profitiert hat von den wahnsinnigen großen Preisentwicklungen, die infolge des Ausbruchs des Krieges dann an den Weltmärkten passiert sind, weil die Knappheit auf einmal da war. Und das Getreide ausgesät war, die Kosten quasi schon noch zu den alten Bedingungen geklärt waren. Das relativiert sich halt jetzt auch wieder alles, weil jetzt einfach alles teuer ist und sich dadurch auch wieder die Gewinne irgendwo da einpendeln, wo sie wahrscheinlich auch vorher waren. Manche Experten sagen auch etwas darunter. Das muss man jetzt einfach auch abwarten. Also die Zeit ist sehr volatil, aber das unternehmerische Risiko, das einfach in Entwicklungen, auch Weltentwicklungen steckt, das ist ja etwas, womit Landwirte gelernt haben, umzugehen. Nicht in den riesigen Sprüngen, in denen das im Moment stattfindet, das ist neu. Aber dass man damit umgeht, das finde ich, das vertragen die Leute ganz gut. Das vertragen Unternehmer generell ganz gut. Was sie nicht gut vertragen, ist dieser Umgang und diese Haltung zur Leistung. Und wie man auch mit Unternehmertum generell in der öffentlichen Debatte umgeht. Da wird ja immer so ein bisschen suggeriert, als sei das immer alles eh schon so ein bisschen zwielichtig und das wäre was, was man nicht so wollte. Dabei ist das ja die Basis vom Wohlstand. Und ich glaube, das ist es im Kern, was du auch adressiert hast, gell? Und da muss man schon mal offen drüber reden, ob es sich eine Gesellschaft auf Dauer leisten kann, so mit den Leistungsträgern seiner Gesellschaft umzugehen. Und dazu gehört halt im Prinzip jeder, der morgens aufsteht und auch zur Arbeit fährt, gehört auch jeder Arbeitnehmer dazu. Und diese Leistung muss uns halt auch was wert sein. Und wenn es nur mal ein Dankeschön ist, mehr wollen Landwirte ja gar nicht, ne?
Das wird zumindest schon mal ein Anfang, ja. Also ich sagte ja, die wirtschaftliche Situation ist bei den Jungunternehmern nicht der Grund, warum sie die Betriebe nicht weiterführen bei den Junglandwirten. Das liegt nicht an der Wirtschaft. Die ist auch die letzten Jahre eigentlich immer so gewesen, dass man zurechtkam. Wirtschaftliches Risiko ist das eine, aber ein politisches Risiko, komme ich wieder auf Frau Wiener, die heute sagt, 50% reicht und dann morgen sagt sie 80% Pflanzenschutzreduktion. Wie willst du damit planen? Wie willst du darauf eine Existenz planen für dich selber für die nächsten 40 Jahre, wenn du nicht weißt, was sich Minister XY morgen ausdenkt?
Das ist, das hast du schön formuliert, das politische Risiko. Das Risiko des Unternehmertums ist das eine. Bei uns in der Landwirtschaft kommt einfach das Risiko des Wetters, verstärkt durch den Klimawandel, dazu.
Kennen wir seit jeher. Ist immer so gewesen.
Das kennen wir, damit kann man umgehen. Aber wenn man einfach nicht weiß, auf welcher Basis man in Zukunft noch wirtschaften kann, ist das wahnsinnig schwierig, weil Landwirtschaft ja so abhängig gemacht wurde, auch von politischen Entscheidungen.
Genau.
Wie viel Zeit verbringst du im Büro? Du hast es eben so am Rande erwähnt, dass du irgendwie gar nicht mehr genug auf dem Schlepper sitzt und im Stall bist.
Tatsächlich nicht so viel, wie ich eigentlich müsste. Meine Frau kommt aus dem Bürobereich und ist da deutlich fitter und versierter als ich. So die ganze Buchhaltung, das macht sie alles. Und bei mir ist es dann, ja, Mails beantworten, Aufträge vergeben, Angebote checken, Ackerschlachtkartei führe ich, also Dünger, Gülleausbringung, all solche Geschichten. Was wird wo gerade ausgebracht und angesät? So, das sind meine Aufgaben. Auch damit komme ich knapp hinterher, einfach weil ich auch überhaupt keine Lust habe, mich ins Büro zu setzen. Das ist sowas, was mir total abgeht. Da habe ich keine Motivation zu, aber es muss halt sein. Ja, was ist es? Vielleicht eine Stunde am Tag bei mir? Vielleicht auch mal zwei, je nachdem. Da kommt natürlich immer Social Media, die Sachen da beantworten und sowas. Das zieht natürlich dann immer mit rein. Das ist nochmal wieder ein bisschen mehr Aufwand. Aber ja.
Das siehst du aber mittlerweile wirklich auch als Teil deines Berufs.
Also für mich ist Social Media ist für mich ein Betriebszweig geworden mittlerweile. Also ich akquiriere natürlich auch Mitarbeiter darüber. Ich habe auch manchmal die Möglichkeit, mit spannenden Firmen zusammenzuarbeiten und mir dadurch dann auch eventuell einen wirtschaftlichen Vorteil beim Einkaufen der Maschine oder sowas zu sichern. Und ich habe auch Verpächter oder Partner, die dann ankommen und sagen, Mensch, mit dir möchten wir gerne zusammenarbeiten, mit dir möchten wir zusammen was machen, weil wir finden das cool, wie du arbeitest und wie du das zeigst und repräsentierst. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann ist das für mich schon ein wirtschaftlicher Faktor, den ich im Betrieb irgendwo ansiedeln kann und wo ich dann auch betriebliche Vorteile draus habe natürlich.
Das ist eigentlich mega spannend zu sehen, was sich dann auch aus so einer Leidenschaft, aus so einer Idee entwickeln kann für so einen Betrieb. Und das macht ja wieder so ein bisschen Hoffnung, dass man tatsächlich auch immer noch mal einen Weg findet, voranzumachen, wenn man es denn will. Also du sagst, es ist der schönste Beruf, den es gibt, teile ich.
Ja.
100% teile ich. Und die dann immer wieder einen Weg zu suchen, wie kommt man denn weiter? Ne? Links und rechts vom Weg gucken, mal einen Umweg gehen. Ja, manchmal hat man dann wieder einen Rückschlag und muss nochmal eine Kurve ziehen und dann geht es nochmal weiter. Aber das macht es ja aus. Finde ich total spannend zu hören, wenn du sagst, das hat sich auch gelohnt, dass man einfach den Weg in die Öffentlichkeit gegangen ist. Der Weg in die Öffentlichkeit ist ja kein leichter. Du hast ja bestimmt auch lernen müssen, mit dem Weg der Öffentlichkeit umzugehen. Warst du manchmal nachts wach?
Ja, gerade so die ersten Jahre, wenn man dann so einen Beitrag hat, der wirklich viral geht und wenn man dann so dieses Veganer-Bashing über einen hereinbricht auf einmal, da liegst du teilweise wirklich nachts wach und beobachtest die Kommentare und guckst, was kommt da jetzt rein. Und das muss man lernen. Das ist ein Prozess. Mittlerweile komme ich da aber wunderbar mit klar. Also ich habe inzwischen schon so viele Kolleginnen und Kollegen gesehen, die das angefangen haben und dann aber auch aufgrund dessen wieder aufgehört haben, die wirklich tolle Jobs gemacht haben im Social-Media-Bereich, aber wieder aufgehört haben, weil sie da einfach nicht mit klargekommen sind. Und ich habe mir mittlerweile eigentlich so ein dickes Fell zugelegt, dass ich das aushalten kann. Also wenn es wirklich verletzend wird, dann lösche ich die auch. Das ist mir dann wurscht. Ich kann nicht jeden retten und mit jedem diskutieren. Es gibt genug Menschen, die wirklich einen Hass auf die Landwirtschaft haben, warum auch immer. Was bei denen dann irgendwann schiefgelaufen ist, weiß ich nicht und das ist auch nicht mein Problem und die ignoriere ich dann und kümmere mich um die, die es wirklich interessiert. Das sind weit über 90%, mit denen, die bei mir dann kommentieren, die das toll finden und gut finden, was ich mache, und auf die lege ich den Fokus und nicht auf die 5% oder so, die negativ gestimmt sind, weil dann verliert man die Motivation.
Was mich ärgert, ist ja, dass es manchmal so aussieht, als sei diese kleine Masse, die wahnsinnig laut für eine aus meiner Sicht unnötige Sache oder überflüssige Sache eintritt, die aber ja auch legitim ist. Ne? Es soll ja jeder seine Meinung sagen dürfen, aber dass manchmal so eine kleine Masse Leute dann so einen starken Druck dann auch ausübt auf andere, dass die offensichtlich sich nicht mehr trauen, ihre Meinung frei zu sagen oder dass sie dann, wie du sagst, dass sie es aufhören und so. Das ärgert mich wirklich, weil das ja oft wirklich kleinere Gruppen sind, die für eine Sache einstehen, was ja ihre Sache ist, und die erwarten dann, dass jeder diese Sache teilen muss. Aktuelles Beispiel sind ja die jungen Leute, die sich da auf die Straße kleben. Das sind ja echt nicht viele. Die ganze Republik redet darüber. Dabei ist das doch wirklich so egal, weil die Masse der jungen Leute sind das nicht. Die Masse der jungen Leute geht jeden Tag in die Schule oder zum Studium und will was aus ihrem Leben machen und will einen Beitrag dazu leisten, die Welt auch ein bisschen besser zu machen durch ihr Engagement, ihren Einsatz oder das, was sie lernen. Und da wird dann so getan, als sei das wirklich der Status, der Ankerpunkt quo, dass es irgendwie jetzt nicht weitergeht und die letzte Generation angebrochen sei. Das ist ja nicht so. Also ich glaube auf jeden Fall an diese Weltuntergangsszenarien nicht.
Es hängt aber auch mit der Berichterstattung dann zusammen, ne? Also ich sag mal, Veganer im Internet sind extrem gut vernetzt. Wenn ich jetzt einen Beitrag reinstelle über meine Kälberhaltung, da kann ich die Uhr nachstellen, dann ploppt das bei denen irgendwo auf. Die vernetzen sich und sagen, so jetzt hier, der ist jetzt dran. Bei mir ist es deutlich ruhiger geworden, weil ich eine Reichweite habe, wo ich dann gegenhalten kann. Aber gerade bei weniger Reichweite, bei kleineren Betrieben, die haben das dann, die kriegen das volles Pfund ab, ne? Die vernetzen sich und dann kriegst du tatsächlich das Gefühl, ja, die ganze Welt ist vegan oder wird vegan. Das muss die Zukunft sein. Wir haben als Tierhalter keine Chance mehr, irgendwas zu wollen, weil alle wollen jetzt vegan sein. Das ist das Bild, was du da gewinnst durch dieses. Ja, so wie du sagst, die sind halt extrem laut. Und bei den Klimaklebern ist es ähnlich. In den Nachrichten rauf und runter permanent Bilder von Menschen, die auf der Straße kleben. Und du denkst, hier kann eigentlich kein Auto mehr vorwärts kommen in der Republik, weil überall die jungen Leute auf der Straße bappen. Es ist halt so diese Wahrnehmung. Aber wenn man dann mal rausgeht und wirklich sich mit dem Leben auseinandersetzt, dann merkt man relativ schnell, dass das halt wirklich nur eine winzig kleine Menge an Menschen ist, die da kleben oder sich zum Veganismus äußern im Netz oder sowas, und dass das reale Leben tatsächlich eigentlich ein ganz anderes Bild widerspiegelt.
Ja, da lohnt sich manchmal auch ein Blick auf die realen Zahlen, ne? Die Absatzzahlen und auch auf Umfragen von Leuten, die sagen ja weit über 90% der Leute, dass sie weiter auf Fleisch essen. Das Bewusstsein für den Fleischkonsum steigt, das finde ich total gut, auch gerade als Landwirt, dass man sich auch bewusster macht, was man da konsumiert. Mich hat das immer wahnsinnig geärgert, dass man das ganze Tier hält, aber irgendwie nur knapp die Hälfte davon die Chance hat, in Deutschland vermarktet zu werden, und wir für den Rest ausländische Absatzmärkte brauchen, weil die Teile in Deutschland einfach nicht mehr vermarktbar sind, weil keiner hier mehr eine Zunge, ein Ohr oder einen Fuß zubereiten kann und auch möchte.
Und dafür müssen wir uns dann immer rechtfertigen, dafür, dass wir die Schweinefüße nach China exportieren oder die Hühnerbeine nach Afrika exportieren. Dafür müssen wir uns rechtfertigen. Aber wenn wir 70% unseres Gemüsebedarfs aus dem Ausland beziehen, dann ist es völlig in Ordnung. Also das ist auch so ein Paradoxum, was mir irgendwie nicht in den Kopf will. Warum, wenn wir was exportieren, das böse ist, aber wenn wir was importieren von wer weiß woher, wo uns die Haltung oder die Produktion eigentlich, wo wir nichts drüber wissen, wie das dieses Lebensmittel hergestellt wurde, das ist dann völlig in Ordnung. Aber wir müssen, was weiß ich, Beispiel Erdbeeren aus Ägypten haben oder so.
Deshalb finde ich das mega legitim, dass man auf diese Anliegen aufmerksam macht und dass man auch einfach mal darstellt, wie sind die Realitäten auf den Betrieben, wie passt das auch mit unserem eigenen Konsumverhalten zusammen, ohne den Menschen ihr Konsumverhalten vorwerfen zu müssen. Das ist ja auch fehl am Platz. Aber gerade in dieser Zeit, in der sich dann auch mehr Leute vielleicht durch so Berichterstattung von extremen Gruppen mal mit dem Thema beschäftigen, liegt ja auch eine Riesenchance da drin, einfach mal die Debatte nochmal so zu führen, dass man da auch mal Fakten mit transportiert. Ich meine, es ist einfach so, dass in Deutschland Jahreszeiten herrschen und wir nicht über das ganze Jahr Gemüse anbauen können und produzieren können. Deshalb müssen wir Dinge auch importieren. Blöd ist es allerdings, wenn wir eine europäische Pflanzenschutzpolitik zulassen, die es dann auch noch in der Jahreszeit unmöglich macht, Gemüse anzubauen, wo es denn hier theoretisch geht. So, und ja, wenn wir dann als Resultat aus so einer Politik dann das ganze Jahr über Gemüse importieren müssen, weil einfach unsere Betriebe darüber kaputt gemacht werden. Das wäre halt doof. Von daher sollte man da einfach weitermachen und ich finde es total wertvoll, dass es Kanäle wie deinen gibt, auch von ganz vielen anderen. Jetzt reden wir heute mal miteinander, deshalb erwähnen wir natürlich auch deinen Kanal und bewerben den hier nochmal.
Sehr schön.
Also ich bin total froh, dass du das machst, auf so eine offene und herzliche Art. Aber wie wird die Landwirtschaft morgen aussehen? Also sagen wir mal in 10 Jahren, in 15 Jahren, wie werden sich die Betriebe weiterentwickeln? Wie siehst du es aus Sicht deines Betriebes? Wie geht es bei euch weiter?
Also ich glaube fest daran, dass die Menschen auch in 10 Jahren noch Milch trinken werden und Käse essen werden und Fleisch konsumieren werden. Ich glaube nicht daran, dass wir wirklich im großen Stil diese In-vitro-Geschichten oder Insektenfleisch kriegen werden. Das glaube ich einfach nicht, weil die Energiebilanz dieser Produkte weit, weit abgeschlagen ist von dem, was wir bieten können, durch natürliche Kreisläufe und wirklich ein natürliches Produkt. Also da wird es ja auch beim In-vitro-Fleisch oder bei Insekten irgendwann früher oder später mal einen Lebensmittelskandal geben. Das kann gar nicht ausbleiben. Von daher sehe ich das eigentlich durchaus positiv, die Entwicklung, wenn ich bedenke, dass wir eine steigende Weltbevölkerung haben werden und mehr Menschen Wohlstand haben werden auf der Welt und die werden essen wollen und essen müssen und hochwertig essen wollen und wir können hier in Deutschland hochwertige Lebensmittel zumindest noch produzieren. Das ist natürlich immer eine Frage der politischen Rahmenbedingungen. Aber ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Es gibt im Moment ein Projekt im Bauernverband, das nennt sich Zukunftsbauer. Finde ich mega spannend, weil da zum einen das gemacht werden soll im größeren Stil für die ganze Branche, was ich immer mache, sich selbst hinterfragen, neue Wege gehen. Am Beispiel Mikroorganismen in der Gülle zum Beispiel und dadurch dann Mineraldünger einsparen oder auch Pflanzenschutzmittel einsparen oder eine andere Tierhaltung, Stichwort Strohschweine oder so eine Geschichten. Und dass darüber, über diese anderen oder über diese Produktionsalternativen auch ein anderes Selbstbild für die Landwirtschaft geschaffen werden soll. Also dass wir nicht immer in diese Verteidigungshaltung reingehen sollen als Bauern, sondern dass wir wirklich stolz sind auf das, was wir machen. Auch stolz sind, wenn wir eben nicht nur Lebensmittelproduzent, sondern auch Naturschützer und Artenschützer sind, dass das genauso und Energiewerte, dass das genauso Betriebszweige sind, auf die wir stolz sein müssen und dass wir uns eben nicht immer nur rechtfertigen für alles, sondern das wirklich auch wie ein Banner vor uns hertragen können. Wir sind stolz darauf, Bauern zu sein. Das ist was im Moment erarbeitet und ausgearbeitet wird und wo wir dann gucken. Deswegen auch mit mein ehrenamtliches Engagement im Verband, weil ich das gerne mitgestalten möchte, dass wir diese Ideen, die da erarbeitet werden, in die breite Masse reinkriegen, ne? In die Branche rein, um dann eben wieder auch die jungen Leute dazu zu kriegen, zu sagen, okay, komm, auch mit diesen politischen Risiken, die es gibt, traue ich mich jetzt in diese Branche rein und traue mich da was zu machen und anzugehen, weil ich die Chance sehe, und die sehe ich tatsächlich, dass wir unsere Betriebe so unabhängig machen können von diesen politischen Risiken, auch von betrieblichen Risiken und wirtschaftlichen Risiken, aber eben auch von politischen, dass wir wie sagte die Kanzlerin irgendwann mal, wir wollen das schönste Deutschland aller Zeiten oder so ähnlich, hatte sie mal ein Zitat. Also ich glaube tatsächlich, dass wir die Landwirtschaft so umkrempeln können, dass wir sowohl von Umwelt und Wirtschaftseinflüssen unabhängiger werden, wie auch von politischen Risiken. Und da werde ich auch die nächsten Jahre für arbeiten und mich für einsetzen, dass wir da einen Weg finden, dass wir auch in 10 Jahren vielleicht noch mehr Spaß an der Landwirtschaft haben als heute schon.
Ich glaube, dass du da wirklich recht hast und dass man auch noch viel mehr Leute davon begeistern muss, diesen Weg auch mitzugehen und das auch das auch zu sehen, was da für spannende Entwicklungen drin sind und was da auch für Chancen drin liegen in einer Gesellschaft, die sich so stark verändert hat wie unsere, in einer Zeit, die sich durch das ganze Umfeld Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine, diese schreckliche Tatsache, dass wieder Krieg in Europa ist, dass Putin diese Grenze überschritten hat und wieder Grenzen in Frage stellt. Und die ganzen Resultate, die daraus folgen, ne, auch die Debatte darum, dass man auch eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Eigenversorgung als ein Land haben muss, eine gewisse Verteidigungsfähigkeit haben muss. All diese Debatten, die daraus folgen, die geopolitischen Verschiebungen, der Hunger in der Welt, der ein Riesenthema wieder geworden ist. Man hat gedacht, jahrelang war man auf dem richtigen Weg in Richtung weniger Hunger. Das hat sich gedreht im letzten Jahr. Das ist ganz erschreckend. Da wird, glaube ich, auch viel zu wenig drüber geredet. Das ist auch, es gibt auch ein Recht auf Nahrung auf der Welt. Das ist eines der UN-Ziele, was mindestens mal gleichberechtigt ist mit dem Ziel des Schutzes des Klimas. Es gibt auch ein Innovationsprinzip, das da in den Nachhaltigkeitszielen verankert ist. Und keiner kann das besser umsetzen als Leute, die so gut ausgebildet sind, wie Landwirte das sind. Also es wird ja immer so negiert und weggeworfen, dass das jeder kann Landwirt sein, offensichtlich, wenn man so den allgemeinen Debatten folgt. Das ist aber gar nicht mal so einfach, weil man macht ja erstmal eine 3-jährige Ausbildung und macht dann ja mal mindestens noch eine 2-jährige Ausbildung zum Techniker oder Meister. Und die meisten machen noch ein Studium heute, das bestimmt 4 Jahre dauert. Also es ist ein langer, langer Weg und ist auch verbunden mit ständiger Weiterbildung und Fortbildung, weil sich so viel verändert. Und da drin stecken riesige Chancen für die ganze Branche. Und mein politisches Ziel ist es auf jeden Fall, dass man diese Chancen ermöglicht, dass die auch hier stattfinden können. Und da gibt's viel zu tun.
Ja.
Und da ist es schön, wenn Leute wie du da auch mittreiben und immer mal wieder sagen, Mensch, hier ist was, da müsste man einen Blick drauf haben. Da müsste man mal was tun, die Politik.
Wir treiben ja auch, ich sage jetzt mal unseren Landwirtschaftsminister, auch wenn ich nicht finde, dass er mein Landwirtschaftsminister ist, aber wir treiben ihn ja schon auch ein Stück weit vor uns her. Wir haben ja die Papiere, die in der Zukunftskommission damals erarbeitet worden sind, und wir haben die Borchert-Kommission, die wirklich Visionen auf die Landwirtschaft haben, wo wir das eigentlich mal umsetzen, oder wo wir der Meinung sind, das muss umgesetzt werden, aber wo Minister Özdemir irgendwie komplette Arbeitsverweigerung an den Tag legt, und das, da versuchen wir Druck zu machen.
Das ist auch richtig so, weil das ärgert mich wirklich auch. Wir haben im Koalitionsvertrag hier gerade im Bereich Ackerbau die Ergebnisse der Zukunftskommission quasi in der Systematik übertragen, ne? Wie schafft man es, eine nachhaltigere Flächenbewirtschaftung auch hinzubekommen? Das hängt ja auch nur zu einem Baustein zusammen mit ökologischer Landbewirtschaftung. Andere sind halt einfach Innovationsfähigkeit, Pflanzenschutzmittel, Zulassungen, Sortenzulassungen und vieles, vieles mehr. Das haben wir da alles aufgeführt, und da passiert mir ehrlicherweise auch viel zu wenig. Es ist schade, wenn man selber keine Ressortverantwortung da hat. Würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Leidenschaft an der Stelle wünschen. Auch gerade, weil die öffentliche Debatte so ist, wie sie ist, müsste man da tatsächlich, glaube ich, viel vehementer die Ergebnisse der Zukunftskommission auch umsetzen, weil das eine coole Truppe war. Aber jetzt reden wir schon sehr lange, und das war jetzt wirklich einer der längsten Podcasts. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind immer noch dabei, und das war für sie auch so spannend wie für mich. Ich habe mich sehr, sehr gerne mit dir unterhalten. Und dieser Podcast, der heißt ja Zukunftsmusik, deshalb gibt es zum Schluss immer noch eine Frage. Welche Musik hörst du denn?
Eigentlich alles. Also das ist immer bei mir abhängig von der Tagesform. Also wenn ich habe Momente, wo ich tatsächlich auch mal klassische Musik höre, die mich dann sehr inspiriert und motiviert. Aber das kann auch mal AC/DC oder Techno sein. Also das geht wirklich durch die Bank, ist alles dabei. Aber ich bin ein Kind der 80er und 90er. Ne? Also das ist so mein...
Pop?
Sowohl als auch.
Sehr gut, vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast, mit mir zu sprechen. Lieben Dank fürs Zuhören. Für Fragen, Anregungen sind wir immer zu haben. Und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe. Tschüss.
Tschüss.